SRF 3.
Mindestens ein Todesopfer fordert ein Flugzeugzusammenstoß im Kanton Basel-Landschaft. Mindestens eine Richtungsänderung in der Flüchtlingspolitik fordert die deutsche Polizeigewerkschaft, um aufkeimendem Rechtsterrorismus die Stirne zu bieten. Mindestens die absolute Mehrheit erhofft sich der türkische Präsident von Neuwahlen im November. Und mindestens eine Pause macht das Sommerwetter in der Nacht. Lokale Schauer morgen zuerst nur selten, nach Föhnende dann überall nass. 20 bis 24 Grad. Info 3, heute mit Patrick Seiler. Mindestens eine Person kam ums Leben, als heute Mittag zwei Ultraleichtflugzeuge im Kanton Basel-Landschaft zusammengestoßen sind. Die zwei Maschinen gehörten zu einer deutschen Fliegerstaffel, die an den Dittinger Flugtagen teilnahm. Patrick Künzle berichtet aus Dittingen.
Regina Weibel, Präsidentin des Organisationskomitees und Gemeindepräsidentin Dittingens, stand hörbar unter Schock, als sie heute Nachmittag vor die Medien trat und über den Unfall informierte.
Wir alle sind wirklich tiefst betroffen. Eine Flugshow beherbergt Risiken, das sind wir uns als Organisator bewusst. Trifft jedoch so ein Ereignis in diesem Ausmaß ein, wenn wir das heute erleben mussten, möchte man es gerne ungeschehen machen. Leider ist ja das wirklich nicht möglich.
Bei aller Tragik, die der Flugunfall hatte, es hätte noch viel schlimmer kommen können. Eines der Flugzeuge stürzte mitten ins Dorf Dittingen, glücklicherweise auf eine leere Scheune und nicht auf ein Wohnhaus. Die Baselbieter Regierungsrätin Sabine Pegoraro sagte deshalb:
«Das wissen alle, Dittingen hat 100 Schutzengel gehabt, die heute dafür gesorgt haben, dass nicht mehr Personen zu Schaden gekommen sind.»
Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch nicht bekannt. Die beiden Kleinflugzeuge, die kollidierten, gehörten zu einer deutschen Dreierstaffel. Das dritte Flugzeug konnte normal auf dem Flugplatz landen. Dieter Haldemann vom Bundesamt für Zivilluftfahrt hatte die Flugshow vor Ort verfolgt. Zur Flugstaffel, die verunfallte, sagte er:
«Das Team, das heute geflogen ist, ist das erste Mal in der Schweiz geflogen. Es ist schon in Deutschland geflogen, unter anderem an der internationalen Luftaufstellung in Berlin. Wir haben keinerlei Anlass gehabt, am Können von dem Team zu zweifeln. Nichtsdestotrotz haben wir ein Spezialbriefing mit diesen drei Piloten gemacht, und zwar am letzten Freitag. Und sie haben uns müssen ihr Programm vorführen und haben keinerlei Anlass zu Beanstandungen gegeben.»
Trotz dieser Sicherheitsmaßnahmen im Vorfeld der Flugshow drängt sich die Frage auf: Ist das Risiko der Dittinger Flugtage vielleicht zu hoch, gerade auch für die Bevölkerung im Dorf, zumal es bereits vor 10 Jahren einen tödlichen Unfall gab? Hierzu meint die OKA-Präsidentin Regina Weibel:
«Nein, ich glaube, zu riskant ist es nicht. Jede Flugnummer wird geprüft durchs Batzel, dass es so eine Bewilligung gibt. Schlussendlich wissen wir jetzt nicht, wieso es zu diesem Zusammenstoss gekommen ist, und darum können wir so auch nicht sagen, was effektiv der ausschlagende Punkt war, und können auch unsere Schlüsse daraus noch nicht ziehen.»
Diskussionen über Sinn und Unsinn von Flugshows über bewohntem Gebiet dürfte es nach dem tödlichen Unfall im Baselbiet jedoch sicher wieder geben.
Und nun zu den Nachrichten mit Thomas Mattis. Er beginnt seine Meldungen mit einer Warnung der deutschen Polizeigewerkschaft.
Und zwar warnt die Führung der deutschen Polizeigewerkschaft vor Rechtsterrorismus in Deutschland, dies nach ausländerfeindlichen Ausschreitungen im deutschen Bundesland Sachsen. Es sei eine Kombination aus konzeptionsloser Politik und massiven Flüchtlingsströmen innerhalb Europas, die den idealen Nährboden für einen starken Rechtsextremismus bilde. Das sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Rainer Wendt. Deutschland wie auch andere EU-Staaten müssten wieder stationäre Grenzkontrollen einrichten, so der Polizeigewerkschaftsvorsitzende weiter. Israel habe in der Zeit zwischen 2009 und 2012 dreimal konkrete Pläne für Angriffe auf iranische Atomanlagen gehabt. Das enthüllte der frühere Verteidigungsminister Ehud Barak in einem Interview mit seinen Biografen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und er selber hätten die Angriffspläne unterstützt, erklärte Barak. Ehud Barak selber sei gegen die Veröffentlichung des Gesprächs gewesen. Die Militärzensur gab es jedoch frei, wie die Biografen erklärten. Für einmal findet die Europäische Union lobende Worte für die Führung Weißrusslands. Die Freilassung von 6 oppositionellen Politikern sei ein bedeutender Fortschritt, hieß es in Brüssel. Präsident Alexander Lukaschenko selber bezeichnete seinen Entscheid als eine Geste des Humanismus, wie die staatliche Nachrichtenagentur Belta meldete. Zum Sport. Usain Bolt ist erneut Weltmeister über 100 Meter. Der Titelverteidiger aus Jamaika hat den Final bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Peking gewonnen, eine Hundertstel Sekunde vor seinem US-Rivalen Justin Gatlin. In der Schweizer Fußballmeisterschaft hat St. Gallen gegen die Grasshoppers 0-2 verloren und Thun besiegte Vaduz 1-0. Und Lewis Hamilton hat den großen Preis von Belgien gewonnen. Der zweifache Formel-1-Weltmeister setzte sich vor seinem Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg durch. Dritter wurde der Genfer Romain Grosjean auf Lotus und Marcus Ericsson holte als Zehnter einen Punkt für Sauber. Die Wetteraussichten. In der Nacht regnet es ab und zu. Morgen Montag ist es dann am Vormittag im Norden meist trocken und in den Föhnregionen freundlich. Am Nachmittag gibt es verbreitet Regengüsse und lokale Gewitter. Im Süden regnet es teils kräftig und ergiebig. Die Höchstwerte 20 bis 24 Grad.
Info 3 Abend.
In der Türkei sind die Wählerinnen und Wähler im November also erneut an die Urne gerufen. Und Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hofft, dass seine AKP dann gelingt, was im Juni nicht geklappt hat. Der Sieg und vor allem die absolute Mehrheit. Ob Erdogans Rechnung allerdings aufgeht, ist überhaupt nicht sicher. Glaubt man den neuesten Umfragen, dürfte sich das Ergebnis der Juniwahl nicht drastisch ändern. Die Reportage von Thomas Bormann aus Istanbul.
Recep Tayyip Erdogan ist als Staatspräsident der Türkei eigentlich zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet. Aber wichtiger als diese Regel ist für Erdogan, dass die von ihm mitgegründete islamisch-konservative Partei AKP die absolute Mehrheit wiedergewinnt. Vorgestern nannte Erdogan sogar schon einen Wahltermin, obwohl eigentlich der Leiter des Wahlamtes diesen Termin festlegen müsste und nicht der Staatspräsident. Am 1. November wird die Türkei, so Gott will, die Wahl wiederholen. Ja, ich nenne es eine Wiederholungswahl. Erdogan setzt alles darauf, dass die AKP am 1. November die absolute Mehrheit wiedergewinnt. Denn nur die AKP ist bereit, die Verfassung zu ändern und dem Präsidenten deutlich mehr Macht zu geben. Das könnte die AKP aber nur mit einer absoluten Mehrheit durchsetzen. Die anderen Parteien im türkischen Parlament sind strikt gegen mehr Macht für den Präsidenten. Haluk Koç von der größten Oppositionspartei, der Mitte-Links-Partei CHP, warnt:
Tek bir kişi, kendi korkularıyla.
Eine einzige Person, der Staatspräsident, geißelt ein ganzes Land und verbreitet Angst mit seinen schmutzigen geheimen Plänen. Er ist gewählt worden, aber ihm ist zuzutrauen, dass er alles Erdenkliche unternimmt, um nie wieder abgewählt zu werden. Für dieses Ziel ist er sogar bereit, Chaos zu stiften. Mit Chaos meint der Oppositionspolitiker unter anderem, dass Erdogan den Friedensprozess mit den Kurden vor einem Monat für gescheitert erklärt hat. Seitdem bombardiert die türkische Luftwaffe wieder Stellungen der PKK im Nordirak. Die PKK ihrerseits verübt tödliche Anschläge auf die Armee. Faysal Sarı Yıldız von der pro-kurdischen Partei HDP kommentiert das so: Erdogan habe vom Frieden nicht profitieren können, nun versuche er es mit Krieg. Aber dieses Kalkül von Erdogan scheint nicht aufzugehen. In Umfragen gibt eine breite Mehrheit der Bevölkerung dem Präsidenten und der Regierung die Hauptschuld am wieder aufgeflammten Konflikt mit der PKK. Bei der Trauerfeier für einen getöteten Soldaten klagte eine Mutter: Es reicht, wir ziehen sie groß, schicken sie zur Schule, opfern uns auf und dann fallen sie einer Gewehrkugel zum Opfer. Was ist denn das für ein Vaterland? Schämen Sie sich, Herr Ministerpräsident. Schämen Sie sich, Herr Staatspräsident. Sollen die doch ihre eigenen Söhne in den Krieg schicken? Da wird die Trauerfeier zur Protestdemonstration. Es herrscht eine aufgeheizte Stimmung in der Türkei. Dem Land steht ein aggressiver Wahlkampf bevor.
Info 3 Abend.
In China rumort es, aber nicht nur dort. Viele aufstrebende Volkswirtschaften machen gegenwärtig turbulente Zeiten durch. Die Währungen Brasiliens, Perus, Vietnams oder der Türkei taumeln. Die Börsenkurse sind teilweise im freien Fall. Investoren flüchten reihenweise und bringen ihr Geld im Ausland in Sicherheit. Schon werden Vergleiche angestellt mit den großen Wirtschaftskrisen der 1990er Jahre, wo erst die Märkte in den Schwellenländern wankten und dann die ganze Weltwirtschaft. Ist es nun wieder soweit? Antworten von Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Investoren sind Herdentiere. Wenn es einer mit der Angst zu tun bekommt und anfängt zu flüchten, dann flüchtet bald die ganze Herde. Das scheint auch jetzt der Fall zu sein. In den vergangenen 13 Monaten haben Investoren schätzungsweise $1 Billion aus Schwellenländern abgezogen. Ein Grund dafür, sagt Michael Klein, Professor für Entwicklungspolitik an der Frankfurt School of Finance and Management, sei die Erkenntnis, dass
die große starke Wachstumsphase, die wir in den letzten 10, 15 Jahren in Entwicklungsländern hatten, dass die nicht mehr so weiterläuft, dass da die Luft ein bisschen raus ist.
Auch weil der lange Boom der Rohstoffe, von denen viele Schwellenländer abhängen, ans Ende gekommen ist. Die tiefen Rohstoffpreise hängen mit der schwachen Nachfrage aus China zusammen. Von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt kommt eine schlechte Konjunkturnachricht nach der anderen. Das hat die Anleger den Glauben an eine rasche Erholung der Schwellenländermärkte insgesamt verlieren lassen. Egal ob China, Kasachstan oder Vietnam, die Börsen- und Devisenkurse kennen nur noch eine Richtung, nach unten. Die Investoren haben Angst davor, dass alles noch schlimmer wird, sagt Udo Panitzer, ein Entwicklungsökonom und Professor für internationale Wirtschaft am Graduate Institute in Genf.
They are sensing that there are troubles down the road. So if these capitals which are invested
und ihre Investitionen in den Schwellenländern dann noch weniger wert sind. Also suchen die Investoren ihr Heil in den alten Industrieländern, vor allem den USA. Das ist gefährlich, denn Schwellenländer wie Brasilien, Indien und China waren die Motoren der Weltwirtschaft, als die Industrieländer nach der Finanzkrise ins Straucheln gerieten. Sollten die ehemaligen Hoffnungsträger jetzt auf längere Sicht an Fahrt verlieren, könnte das die Weltwirtschaft in die Rezession stürzen. Als größte Sorgenkinder gelten Länder wie Brasilien, Mexiko, Peru oder die Türkei. Länder, die trotz des Booms der vergangenen Jahre hohe Leistungsbilanzdefizite aufweisen, also auf Kapital von außen angewiesen sind. Und die einen großen Teil ihrer Schulden zudem in Dollar angehäuft haben. Wenn sie in eine Krise geraten, werten ihre Währungen gegenüber dem Dollar ab. Und dann fällt es ihnen noch schwerer, die Dollarschulden zurückzuzahlen. Daraus entsteht schnell ein Teufelskreis aus Überschuldung, Währungsabwertung und Kapitalabfluss, der in den 90er Jahren zu schweren Krisen führte, etwa zur Asienkrise 1997. Im Gegensatz zu damals seien viele Schwellenländer heute aber besser aufgestellt, sagt Entwicklungsökonom Panitzer.
Many emerging market countries now, they are in a relatively strong situation compared to the past.
So hätten die meisten asiatischen Länder, die bei Ausbruch der Asienkrise Leistungsbilanzdefizite hatten, heute Überschüsse und damit einen Sicherheitspuffer. Auch wenn es also wieder viele Unruheherde gibt in den Schwellenländern, eine Krise wie 1997 scheint derzeit nicht in Sicht zu sein. Allerdings gibt es mindestens eine große Unbekannte. Sollte die US-Notenbank Fed die Zinsen anheben, dann dürften noch mehr Investoren auf die Idee kommen, ihr Geld aus Schwellenländern in den Dollar abzuziehen. Dann wird es richtig ernst.
So viel Info 3 am Sonntagabend. Informationen rund um die Uhr gibt's auf srf.ch/news und in den halbstündlichen Bulletins unserer Nachrichtenredaktion. Mein Name ist Patrick Seiler. Schönen Abend und einen guten Wochenstart.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.